Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen. Schauspielerin Natalia Wörner ist heute im Gespräch. Und die kennen Sie aus sehr verschiedenen Film- und Fernsehrollen. Zum Beispiel als unnahbar erscheinende Anwältin, als engagierte Diplomatin, als ein bisschen snobistisch coole Ehefrau oder aber als gewitzte Gastwirtstochter Maria, die den tölpelhaften Männern den Kopf verdreht. Herzlich willkommen, Natalia Wörner.
Hallo und guten Morgen.
Ich habe die Maria erwähnt, die Maria in den Komödien um die schwäbische Dorfkirche, weil sie da etwas tun durften nach Herzenslust, was ich nach Ansicht der anderen Rollen überhaupt nicht mit ihnen in Verbindung gebracht hätte, nämlich Schwäbisch reden. Ich komme aus Hannover und hatte richtig Schwierigkeiten, da was zu verstehen. Vielleicht mal einen kurzen Übungssatz für alle Nicht-Schwaben.
Ich bin Schwäbin, was einige wissen, nicht viele. Und ich bin erstaunt darüber, dass es leider wirklich so ist, dass wir in Deutschland mit den Dialekten doch manchmal so stiefmütterlich umgehen, dass man es nicht versteht. Wenn man einfach so ein bisschen babbelt, gell, und das alles anders wird auf einmal. Ich habe neulich übrigens tatsächlich mitten im Take hatte ich Lust zu schwäbeln in einem nicht-schwäbischen Film und keiner hat mich verstanden. Also sie sind damit nicht alleine.
Das weiß ich.
Ganz lustig war, als eine Tochter einer Freundin zu mir neulich kam und die Kinder lieben diesen Film. Eigentlich ist es ein Kinderfilm, Die Kirche bleibt im Dorf.
Sehr lustig jedenfalls.
Er ist wahnsinnig komisch und er hat natürlich wirklich viel mit dem Charme und dem Flair des Süddeutschen zu tun. Und dann kam sie und sagte zu mir, Natalia, gibt es den Film auch auf Deutsch? Das nur mal zu ihren Sprachschwierigkeiten, ja.
Heute Abend ist Schauspielerin Natalia Wörner als Anwältin im Fernsehfilm Wahrheit oder Lüge zu sehen. Eine Anwältin sind Sie da, Frau Wörner, die vor allem Männer in Sexualstraffällen verteidigen soll. Der Film ist nicht einfach oder unterteilt nicht einfach in Gut und Böse, in Opfer oder Täter. War das der Reiz für Sie, da mitzumachen?
Also der Film wurde entwickelt und das ist das Interessante, vor MeToo.
Vor MeToo.
Die Uridee zu diesem Film ist älter als die MeToo-Debatte. Ich wollte nur sagen, auch in diesem Fall, wenn man jetzt die Genese dieses Films sich anschaut, hat die Debatte viel mit uns allen gemacht. Selbst in der Entwicklung dieses Stoffes, der von Anfang an tatsächlich für mich geplant war und dann auch in der Ausführung dieses Drehbuchs gab es unglaublich viele Diskussionen, ja, weil ja, es war so, dass unser aller Ansatz der war, dass wir keinen MeToo-Lehrfilm machen, sondern dass wir einen Film, eine Geschichte erzählen von Menschen, die aus dem Leben kommen und wo keiner nur gut oder böse ist, wo Menschen karrieristische Intentionen haben, wo Menschen lügen und wo Menschen auch die Wahrheit sagen. Und insofern, man muss es als komplexen Moment erleben, wenn man einen Film entwickelt, dreht und dann tatsächlich auch nochmal sieht, wie er auf die Menschen wirkt, wenn es um so diffizile Themen geht wie jetzt sexuelle Gewalt, Vergewaltigung, Übergrifflichkeiten im weitesten Sinne.
Sie haben eben gesagt, denn die Debatte hat ja mit uns allen was gemacht und das wollte ich Sie direkt auch fragen. Also Wahrheit oder Lüge heißt der Film und genau darum geht es ja oft, dass Frauen seit Jahrhunderten eigentlich der Lüge bezichtigt werden, wenn sie einen Mann des Missbrauchs anklagen. Hat sich da was geändert seit der MeToo-Debatte?
Also so generell würde ich das nicht sagen. Dass Frauen grundsätzlich der Lüge bezichtigen wurden, das würde ich so überhaupt nicht unterschreiben. Ich würde mal sagen, dass Frauen, dass es keine Stimme, keine Worte, keine Verortbarkeit gab von Übergriffen jeglicher Natur. Und es fängt ja bei sehr viel subtileren Dingen an. Ich rede jetzt nicht nur von krassen Dingen wie Vergewaltigung oder Gewalt insgesamt, sondern Berührungen, Kommentare, Blicke, eine bestimmte Energie. Also wohin wir schauen, gab es diese Formen von Übergrifflichkeiten. Und ja, es gab eine lange Zeit, da wurde das irgendwie als gesellschaftliches Element verbindlich toleriert zumindest. Und die Frauen, die sich dagegen gewehrt haben, waren ein bisschen alleine damit. Ja. Heute hat sich das komplett geändert, sowohl für Frauen als auch für Männer im Übrigen.
Kann man die Stimme eher erheben und wird eher erhört?
Also gehört auf alle Fälle. Und ich würde mal sagen, ja. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen damit geht, aber es ist doch schon so, dass es eine sensiblere Form und ein Bewusstsein darüber gibt und eben auch eine Verlautbarkeit, die zuordbar ist, ja, wo man sich nicht erklären muss, wo man sich nicht aus irgendeiner Schamintention heraus zurückhält, sondern wo man sagt, das und das ist passiert und das möchte ich nicht. Gesellschaften verändern sich, Gott sei Dank. Bewusstseine verändern sich, der Umgang miteinander verändert sich und darum geht es. Und darum geht es auch in diesem Film. Und ich mag den Film wirklich besonders gerne, weil er eben auch für meine Figur in einer extremen Ambivalenz agiert. Ich bin nicht die gute Frau, die sich irgendwie dem Zuschauer auf den Schoß setzt und sagt, jetzt hab mich mal lieb und geh mal mit mir da 90 Minuten durch den Film und schau mal, wie toll ich bin. Im Gegenteil.
Sie sagen auch nicht, ich kämpfe immer für das Richtige nein. und Gute.
Nein, gut.
Sie sind
aber
da
das,
ja sehr ambivalent. Naja, aber wir wollen auch nicht zu viel
aber,
verraten.
Nee, wir wollen nichts spoilern, aber das muss man ja auch nochmal differenzieren. Das ist der Beruf der Anwältin. Also Anwälte verteidigen Menschen, verteidigen Mörder, Anwälte verteidigen auch die Schuldigen. So. Also das jetzt moralisch zu bewerten, hat nichts mit dem Thema dieses Films zu tun. Da muss man sich zwar auch hinarbeiten, ich jetzt als Nicht-Anwältin, aber das ist ein anderes Thema.
Wie haben Sie
Thema.
Das denn gemacht?
Ich habe mich mit Anwälten unterhalten und ich bin tatsächlich einfach hier ins Gericht marschiert und habe ein paar Prozesse mir angeschaut als Zuschauerin, als Bürgerin, die, wie wir alle, Zugang haben ins Gericht und habe tatsächlich auch einen Fall mitverfolgt, der mich unglaublich berührt hat. Da ging es nämlich genau um diese Grauzone, da ging es um eine junge Französin in dem Fall, die hier in Berlin zu Besuch war und eine Nacht durchgefeiert hat und am nächsten Morgen auf einer Toilette vergewaltigt wurde. Der Mann sagt, das war einvernehmlich, sie sagt, das war eine Vergewaltigung. Also eigentlich der klassische Fall. Eine Reaktion, zwei Wahrheiten. Ja. So, und das habe ich mir angeschaut und das fanden die im Gericht gar nicht so witzig, als ich da ankam. Das fand ich wiederum privat sehr interessant.
Die haben das wahrgenommen und fanden das nicht gut?
Ja, gerade der Verteidiger wollte wissen, warum ich jetzt unbedingt hier sitze. Und dann habe ich gesagt, ja, ich sitze hier, ehrlich gesagt, aus beruflichen Gründen. Ich habe meinen Beruf immer so begriffen, dass man sich, wenn man einen Beruf im Film ausübt, der jetzt mit dem eigenen nichts zu tun hat oder wo es wirklich um Fachkompetenzen geht, dass man sich das auch aneignen muss, zumindest in der Ebene und auf der Weise, dass man eine innere Lizenz hat, das auch darzustellen.
Ja. Verfolgen Sie denn auch beispielsweise den momentan laufenden Prozess gegen Harvey Weinstein? Denn seine Verteidigerin
total.
Ich hab, wäre ja fast so, also
ich spiele sie ja schon.
Also spielen sie ja.
Ich spiele eigentlich. Genau, ja, ich habe mir das genau angeschaut und ich habe auch einige Interviews gelesen, auch von ihr, auch ihre Biografie. Und natürlich schaue ich mir das an, beobachte, wie sich das in Amerika im Moment gestaltet. Und es ist so brutal, wie die natürlich immer versuchen, die Unglaubwürdigkeit der Zeugen irgendwie in den Fokus zu setzen. Und das machen sie natürlich total bewusst und sehr gut und das macht sie brillant. Das ist schrecklich und gleichermaßen ist es ihr Handwerk. Ja. Also man muss das, glaube ich, auch manchmal wie ein Theaterstück sehen und damit möchte ich die Sachlage überhaupt nicht minimieren.
Nein, Sie haben ja eben schon gesagt, wie Sie den Beruf des Anwalts, der Anwältin auch
empfinden.
Da ist das ja genau.
Ich beobachte, um nochmal ganz kurz Ihre Frage zu beantworten, ich beobachte diesen Prozess ganz genau und ich denke, ich bin damit nicht alleine, weil es geht hier nicht nur um Harvey Weinstein, es geht hier um eine grundsätzliche Machtstruktur und einen Umgang, der sich hoffentlich und Gott sei Dank und ich bitte auch mit dem entsprechenden Urteil ändern wird. Und insofern ist natürlich das Urteil, das da gesprochen wird, eines, das für so vieles gilt und für einen Paradigmenwechsel.
Jetzt sind wir damit eigentlich im Filmgeschäft, aber natürlich nicht nur, das geht darüber hinaus, es geht um Abhängigkeiten. Aber da hat diese MeToo-Debatte ja mehr oder weniger begonnen. Haben Sie selber das erlebt, in Abhängigkeiten im Filmgeschäft zu stecken und da Unsicherheiten zu spüren im Umgang?
Also ich denke mal, es wäre verrückt, wenn es nicht so wäre. Ja. In Berufen wie diesen, wo man in einer Selbstständigkeit arbeitet, agiert und auch überhaupt nicht langfristig planen kann. Ja. Der Beruf des Schauspielers wird entweder vollkommen überglamourisiert, er wird überhaupt nicht realistisch betrachtet. Es ist ein Beruf, der mit so vielen Risiken verbunden ist. Es gibt keine Sicherheiten. Es ist ein hochfragiles Gebäude. Und jeder, der sich in diesem Gebäude befindet, ist abhängig von anderen. Es ist wie in der Natur. Es ist ein großer Organismus.
Und Abhängigkeiten können ausgenutzt werden.
Und das wird so sein. Und es ist so. Und es ist vielleicht auch zutiefst in der menschlichen Natur. Mhm. Und ich würde mal jetzt aber auch gerne das Feld erweitern und sagen, also es wird immer jetzt an der Filmbranche so festgeklöppelt, und da hat das natürlich eine große Form gefunden und auch seine Stimme gefunden. Aber die Strukturen, um die es geht, sind ja Strukturen, die in die allen hierarchischen Firmen, eine Redaktion, ein Krankenhaus, ein Parlament, in dem das nicht auch stattfindet. Das würde ich gerne hören und sehen. Mhm. Ich will damit sagen, ja, in der Filmbranche sind die einzelnen Positionen sehr, sehr verletzbar und tatsächlich mit Abhängigkeiten behaftet. Aber der Umgang, um den es auch geht, und die nicht vorhandene Gleichstellung nach wie vor von Mann und Frau, darum geht es doch in unserer Debatte hier.
Mir ging es jetzt auch um Sie und um Ihr Gefühl von Weiblichkeit und wie das in dem Business vielleicht ausgenutzt wird. Also Sie haben vor der Schauspielerei als Model gearbeitet, also auch mit Schönheit, mit Körper gearbeitet, es genossen. Konnten Sie immer die Weiblichkeit, Ihre Weiblichkeit genießen? Oder war das manchmal auch diese Grenze, wo Sie dachten, eigentlich tritt mir hier jemand zu nah und ich wollte mich jetzt anders schützen?
Das sind jetzt so viele Sachen auf einmal. Also ich habe meine Weiblichkeit nie mit dem Beruf gleichgesetzt, den ich ausübe, warum auch immer. Wie ich privat mich empfinde und das, was ich sozusagen als Instrumentarium eines Schauspielers in den Beruf mitnehme, integriere, sei es mein Körper, meine Stimme, das kann ich schon ganz gut auseinanderhalten. Das schon mal vorweg. Ich glaube, dass man das als Nicht-Schauspieler gar nicht so unmittelbar nachvollziehen kann. Und natürlich bin ich das, aber es ist tatsächlich auch eine Abstraktion. Insofern hat meine persönliche Empfindung und das, wie ich meinen Beruf empfinde als Frau, das ist nicht unbedingt der gleiche Song. Ja. Aber die Frage, auf die Sie ja hinausziehen, ist, ob ich Situationen erlebt habe, in denen ich gemerkt habe, dass das jetzt in irgendeiner Form mir zu nahe kommt. Habe ich Sie richtig verstanden?
Mir geht es zu weit.
Ja, das natürlich, absolut. Mhm. Also vor allem als junges Mädchen tatsächlich im Modelgewerbe war das krass damals. Es waren noch Ende der 80er, Anfang der 90er. Da war der alltägliche Sexismus einer, der war sowas von offensichtlich. Da musste man schon sehr klar sein, dass man da nicht aus Versehen irgendwie in eine blöde Situation kommt. Und es ging dann schneller, als man dachte. Zumal das ja mit so viel Unerfahrenheit auch zu tun hat. Die Mädchen, die diesen Beruf, und heute ist es ja ein Traumberuf geworden, ausüben, sind ja so blutjung und haben wirklich wenig Ahnung von dem, was sie tun und was sie damit auslösen. Ich will jetzt hier nicht klingen wie eine besorgte Mutter, aber wenn ich eine Tochter hätte, die sich diesem Beruf annähern würde, da wäre ich echt, wäre ich sehr achtsam.
Sie haben, Frau Werner, gerade auch das weibliche Selbstbewusstsein angesprochen. Das zu haben, das hat ja mit Vorbildern zu tun, das hat ja mit Bestärkung zu tun, schon in der Kindheit. Sie sind über viele Jahre in einem Frauenhaushalt aufgewachsen. Vielleicht ist das jetzt ein bisschen hingebogen und küchenpsychologisch, aber hat sich das aufs weibliche Selbstbewusstsein ausgewirkt?
In jedem Fall. Und zwar in einer Form, die mir damals gar nicht klar war als junges Mädchen oder als junge Frau. Also das ist ja das Interessante, wenn man aufwächst, dass man seine eigene Realität als eine Realität wahrnimmt, die man nicht wirklich in Frage stellt, sondern die für einen selber die Welt ist. Ja, klar, man hat auch, wie alle Kinder, kenne ich so ganz konservative Momente, in denen ich mir so ganz klassische Familienkonstellationen angeschaut habe, Vater, Mutter, Kind, Kind, und dachte, ja, das sieht irgendwie auch gut aus, aber bei uns ist es halt anders. Ja, und bei uns war es eben nicht nur, dass meine Eltern sich getrennt haben, als ich sehr klein war, sondern dass wir ja eben mit Mutter, Großmutter und Urgroßmutter in einem Haus lebten. Und für mich war das aber meine Welt. Und das war eine tolle Welt. Und das waren alles sehr, sehr eigensinnige Frauen. Eben jetzt nicht so ein Klischee von einem Haus ausschließlich aus Frauen, wo ist jetzt nur harmonisch und sanft und irgendwie, sondern das waren ja auch alles Schicksale, die schwer von beiden Weltkriegen geprägt und auch beeinflusst waren. Also was ich damit sagen will, auch männliche Qualitäten, Attribute, die man sonst den Frauen vielleicht nicht unmittelbar zuordnet, waren in unserem Haus auch präsent. Es waren eben nur keine Männer dahinter. Mhm. Und insofern, wenn ich das heute betrachte und auch mich da drin, habe ich einfach eine bestimmte Form von männlicher Autorität nicht in meinem Alltag erlebt, durchaus wahrgenommen ist in der Schule oder so, aber ich habe keine Angstmechanismen damit verbunden. Ich habe auch dann schon als kleines Kind sehr frei damit agiert und auch reagiert. Und ich glaube, das ist, wenn wir jetzt das in dem Kontext betrachten, der entscheidende Unterschied.
Ich habe gelesen, dass sie 4-mal die Schule gewechselt haben und ich glaube auf eigenen Wunsch. Da war nicht die Mutter dahinter, die immer eine bessere Schule wollte oder so.
Nee.
Waren sie unzufrieden oder wollten sie mehr erreichen?
Ich war getrieben und ich habe was gesucht, was ich in der Schule nicht fand. Und ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt in der Schule finden kann. Aber
was haben Sie denn gesucht?
Eine innere Heimat inhaltlicher Art und eine andere Form der Gemeinschaft vielleicht auch. Und ich will nichts verherrlichen oder vereinfachen oder vergleichen. Mein Sohn geht in eine Waldorfschule und ich weiß gar nicht, ob es für ihn die richtige Schule ist. Das weiß ich dann irgendwann mal in 10 Jahren. Aber viele Elemente von dem, was da praktiziert, gelebt und auch mitgegeben wird, finde ich schon sehr schön. Und vielleicht wäre das für mich die richtige Schule gewesen.
Also haben Sie die Gemeinschaft nicht gefunden?
Nee, nicht in der Form, in der ich sie gesucht habe.
Sie sind sehr früh weggegangen, nicht nur von zu Hause, sondern auch aus Deutschland. Sie haben damals eben gemodelt, das hatte mit dem Beruf zu tun, aber das kam ja wahrscheinlich auch aus so einer Sehnsucht heraus.
Ich habe meine Suche einfach erweitert.
Also nicht nur die Schulen der Umgebung, sondern dann eben?
Dann habe ich daraus einen Beruf gemacht und im Grunde suche ich immer noch. Klingt jetzt so keck, aber eigentlich stimmt es.
Ja, weiß ich gar nicht, wie das keck klingt. Das klingt auf jeden Fall, also so viele Schauspieler sagen ja, dass sie im Schauspielberuf etwas gefunden haben.
Ja, habe ich auch. Aber die Suche geht ja immer weiter. Das ist ja das Tolle an dem Beruf. Man bleibt ja Suchender. Also so erlebe ich das. Also das heißt ja nicht, dass man nicht auch was findet und sich da quasi mit anderen zusammentut, aber als innere Geste, würde ich sagen, ist man als Schauspieler ein ewig Suchender.
Macht das den Reiz aus? Also sich in unterschiedlichen Rollen auszuprobieren?
Ja, und auch immer neugierig bleiben, offen bleiben und irgendwie auch für sich neue. Das ist ja wie wenn man ein inneres Land erobert, wenn man einen Film, ein Stück, einen anderen Charakter, ein Naturell, eine Schwäche, eine Krankheit, eine Leidenschaft, alles, was Menschen ausmacht. Ja.
Aber Sie wissen immer, dass Sie es wieder ablegen können.
Das spielt aber für den Moment des Herstellens keine Rolle. Aber das Innere sich auf etwas einlassen, auf eine Situation, auf einen Menschen, auf ein Bewusstsein, das ist doch das Entscheidende. Und das macht ja dann auch eine interessante Darstellung aus. Also so geht es mir ja auch, wenn ich anderen zugucke. Und das bietet dieser Beruf im besten Falle. Natürlich müssen es auch die Bücher, die Drehbücher, die Stücke, die Inszenierungen, das Gesamte mittragen. Also das ist ja nicht etwas, was man sich nur ausdenkt und sagt, das hätte ich jetzt so gerne. Das muss natürlich auch da sein und dazu braucht man Substanz.
Die haben Sie sich erworben, unter anderem in New York. Sie sind damals an die Schauspielschule von oder nach Lee Strasberg gegangen. Dieses Einfühlen, das spielte da, glaube ich, eine ganz besonders große Rolle.
The Method, genau. Ist man ein Method Actor, also für alle, die jetzt nicht wissen, so als Stichwort, was das bedeutet. Das ist eigentlich so von Strasberg kommend, von Stanislavski, so die tiefste Hingabe in das emotionale Gleichgewicht oder eben auch Ungleichgewicht, das ein Mensch, ein Charakter besitzt und was man dazu braucht, um das herzustellen als Schauspieler. Das sind Grundelemente des Sich-Einlassens, ja. Also mit allen Höhen und Tiefen und Gefahren, das wurde aber auch tatsächlich verfeinert, die Methode. Ja, also es gibt jetzt andere, die sozusagen das private Ausstöbern des eigenen Schmerzes etwas schonender einem auch beibringen. Das
also
hat
es
sich
war nicht
schon
gegen
eine Method, die pure Method-Technik ist nicht schonend. Ja. Das ist ja der
Haben
Witz
Sie das daran. Haben Sie es so erlebt, dass es an die Substanz ging?
Ja, auf alle Fälle. Aber ich war so blutjung, ich hatte von nichts eine Ahnung. Ich war in New York. Also alles war aufregend. Es gab nichts, was nicht aufregend war und es ging auch mir an die Substanz, ja klar.
Die Schauspielerei als Reiz, als ewige Suche, so haben Sie sie beschrieben. Sie haben uns von Ihrer Ausbildung erzählt, an Grenzen gehen und wie aufregend das alles war. Mit was für einem Anspruch an Ihren Beruf sind Sie damals losgezogen? Wo haben Sie sich gesehen?
Ich hatte keine Ahnung. Und das ist mir dann erst mal hinterher klar geworden. Also ich komme nicht aus einer Schauspielerfamilie. Mhm. Ja. Ich wusste überhaupt nicht, was das bedeutet, diesen Beruf zu ergreifen und in diesem Beruf zu leben. Übrigens war mir auch nicht klar, welchen Preis man dafür zahlt. Man zahlt einen Preis, wenn man so lebt, wenn man ständig unterwegs ist, wenn man sich immer wieder auf neue Situationen einstellen muss, soll, darf. Ja. Das ist nicht nur schön. Mhm. Und das ist auch nicht nur der rote Teppich und der Glamour, das ist das, was mich immer so triggert. Ja, das sind vielleicht 3% meines Berufes machen diesen Aspekt aus. Und das sind eigentlich die 3%, wo ich mich tendenziell immer am unwohlsten fühle. Ja. Der Rest ist echt harte Arbeit und Disziplin und Kreativität. Und
sicherlich auch Kompromisse machen, weil die Rollen die man spielen will, müssen ja auch erstmal kommen.
Ja, oder sie kommen gar nicht.
Und man muss trotzdem Geld verdienen.
Und man kennt viele Kollegen, die auf einmal, warum auch immer, hochtalentiert nichts zu tun haben. Mhm. Also das alles sind lauter Ingredienzien, wenn man sich dann daran orientiert und glaubt, dass man Maßstäbe hätte, die sich immer nur am Erfolg oder an der Schönheit oder an der unglaublichen Weltgewandtheit orientieren, dann liegt man echt falsch. Schauspielerei ist ein Beruf, es ist kein Zustand.
Sind Sie denn zufrieden? Also, weil Sie jetzt gerade sagen, das ist so, viele, die Talente haben keine Arbeit. Sie haben viele Rollen, Sie haben Rollen, die Ihnen gefallen. Das haben Sie ja, glaube ich, auch beschrieben.
Also ich sage jetzt mal, ich habe wirklich das große Glück, dass ich auch diese zwei Reihen habe. Und beide Reihen, also einmal die Diplomatin in der ARD und dann seit mittlerweile 13 Jahren unter anderen Umständen im ZDF. Und beide Reihen haben so ihre innere Heimat gefunden, auch bei mir, und geben mir sehr viel Spielraum, mich innerhalb dieser Figuren auch weiterzuentwickeln. Das ist nicht statisch geblieben. Und das ist ein großer Unterschied zu vielen anderen Reihen, ja, wo man.
Ich hätte genau da gedacht, dass da die Gefahr liegt, festgelegt zu sein.
Also das empfinde ich tatsächlich für mich selbst nicht so. Und ich bin ganz glücklich, dass das auch von außen nicht so betrachtet wird. Also hier dieser Film, der heute Abend läuft, ist ein gutes Beispiel dafür, dass man auch nochmal eine ganz andere innere Atmosphäre um eine Figur herum so setzen kann, dass man da überhaupt keine inneren Barrieren hat, da hinzukommen. Auch ich nicht, wenn ich jetzt sage, man hat zwei Reihen, die so, das eine in einem politischen Umfeld, das andere in einem Krimi-skandinavischen Umfeld. Also ganz andere Atmosphären da auch miterzählt werden. Ich empfinde das als ein schönes und ein tolles Geschenk und vielleicht auch, weil ich in den jeweiligen Reihen immer einen Film pro Jahr mache und nicht mehr, gibt es auch nicht so eine Form von Festnagelung. Also ich rede jetzt vom Blick vom Außen, aber auch für mich selbst, ja.
Die Frage eben auch nach Kompromissen. Also haben Sie schon mal etwas gespielt, wo Sie gesagt haben, ich brauche jetzt einfach Geld?
Mhm. Oh ja, natürlich. Das gab es in meiner Karriere immer wieder so Momente. Und das ist ja nichts Ehrenrühriges, ja.
Sie haben eben gesagt, das ist ein hoher Preis.
Also ich habe jetzt nichts gemacht, wo ich hinterher das Gefühl habe, ich komme aus Scham nicht mehr aus dem Haus. Mhm. Aber
denn der Moment, wo es dann im Fernsehen läuft oder im Kino, ist ja schon auch ein, man setzt sich ja ganz schön der Öffentlichkeit aus.
Das kommt noch dazu, aber auch für einen selbst. Also der Maßstab, der ja eigentlich der tiefste ist, der einem dann auch für weitere Entscheidungen eigentlich den Kompass in die Hand gibt, ist doch das, was man selber empfindet. Also so geht es mir zumindest. Und mit sich da ins Gericht zu gehen und in der Stille sich die Fragen zu beantworten, die man vielleicht von außen nicht mal gestellt bekommen möchte, das ist doch das Entscheidende im Leben. Und so begreife ich auch Entscheidungen, die ich in meinem beruflichen Leben fälle. Und die sind nicht immer nur richtig oder gut oder toll, aber sie sind ehrlich.
Sie haben vorhin von dem Preis erzählt und von dem von Ihnen eigentlich nicht gerne betretenen roten Teppich. Jetzt sind Sie seit einigen Jahren mit Heiko Maas, mit unserem Außenminister, zusammen, ist Ihr Lebenspartner. Da ist die Öffentlichkeit natürlich eine noch viel größere geworden, die beachtet hat. Können Sie Ihr Privatleben eigentlich noch schützen?
Also zumindest mal in dem Sinne, dass ich nicht darüber rede. Und dass ich eigentlich damit auch sehr öffentlich so umgehe, dass ich nicht das Gefühl gebe, zu viel Anlass zu geben, nachzufragen. Mhm. So.
Weil genau das sind ja die Sachen, also man fragt sich immer, was für Zäune kann jemand ziehen, über die man jetzt per Fotoapparat oder so nicht klettern kann? Sie bewegen sich ja in der Öffentlichkeit, Sie haben ja ein Leben.
Ich habe ein Leben, ja, und ich habe einen Beruf und den liebe ich auch. Und ja, das ist ein öffentlicher Beruf. Und gerade deshalb ist bei mir in den letzten Jahren ein großes Bedürfnis entstanden, mich da zurückzuziehen, wo ich selbst in der Hand habe und da auch kein Bedürfnis habe, mich da zu sehr nach außen zu schieben. Was ich meinte mit dem Preis, den man da zahlt, wenn man diesen Beruf ausübt, das sehe ich vor allem natürlich in meinem Verhältnis und in meiner Anwesenheit in meinen vier Wänden. Ja, also für mich, mir fällt es wahnsinnig schwer, die Koffer zu packen und wegzugehen und von meinem Sohn einfach dann für 4-5 Wochen quasi nur am Wochenende da zu sein. Und es fällt mir immer schwerer. Das ist eben auch interessant. Ja.
Ja, also man gewöhnt sich nicht dran. Sie haben keine Strategien entwickelt?
Doch, aber das heißt nicht, dass es mir nicht schwerer fällt.
Dann muss die Schauspielerei aber sehr, sehr ziehend sein, dass Sie den Preis weiter zahlen.
Es ist eine Ambivalenz, absolut. Ich liebe meinen Beruf und ich mache das gerne, was ich tue, aber ich empfinde es mittlerweile als eine echte, also das ist ein Weg, den ich für mich da auch immer gehen muss, wenn ich dann den Koffer zuklack und das Taxi vorfährt. Für mich kein einfacher Moment.
In dem Gespräch hier mit Natalia Wörner haben wir ganz viel über Schauspielerei, über Realität und Wirklichkeit gegen eben Rollen, gegen Ausprobieren, gegen Fantasie gesprochen. Ich würde jetzt doch gerne nochmal bei der Wirklichkeit bleiben. Sie haben eine Wirklichkeit, die Sie sehr heftig ereilt hat. Es ist jetzt schon 15 Jahre her. Sie haben den Tsunami 2004 miterlebt als Touristin. Was hat das mit Ihnen gemacht?
Ja, also es ist tatsächlich jetzt schon eine Zeit lang her und immer wieder werde ich darauf angesprochen, was auch komisch ist, ganz ehrlich. Das war ein heftiger Tag und der hat in meinem Leben Spuren hinterlassen, aber auch mir viele Geschenke bereitet im Sinne einer weiteren Fortführung dessen, was ich da erlebt habe, nämlich die Not der Menschen. Und aus dieser Not und dieser Hilflosigkeit und diesem Ausgeliefertsein, in dem Fall wirklich einer Naturkatastrophe ausgeliefertsein, erwuchs damals bei mir das große Bedürfnis, irgendwie zu helfen, Menschen zu helfen, die in Not sind und die Menschen, die am meisten Hilfe brauchen in solchen heftigen Situationen oder Krisen oder Teilen dieser Erde, sind natürlich Kinder und Frauen. Und daraus entstand dann damals erstmal mein eigener Verein, den ich damals gegründet hatte, Tsunami-Direkthilfe, mit 7 Mitstreitern. Und aus dieser Arbeit heraus entstand dann meine Mitarbeit für und mit der Kindernothilfe hier in Deutschland.
Und aus dem Grund habe ich Sie auch auf den Tsunami angesprochen, dass das eben als Wendepunkt in Ihrem Leben, also so diese Arbeit hervorgebracht hat. Sie engagieren sich eben jetzt so schon sehr lange für die Kindernothilfe. Was können Sie da tun?
Unterschiedlich. Also zum einen bin ich quasi als Botschafterin ja ein Sprachrohr. Ich bin ja eigentlich eher jemand, die dann etwas vermittelt, wie heute, wie hier, wie jetzt, ja, mit ihnen Aufmerksamkeit lenkt, bestimmte Situationen, Menschen, Katastrophen anspricht, wenn sie dann passieren, oder einfach Zustände, die seit Jahren, Jahrzehnten so sind, wie sie sind, in Regionen und in Situationen, in denen keine Kameras mehr irgendwie schnell aufgestellt werden, weil irgendwas Spektakuläres passiert, sondern wo die Not eine stillschweigende ist, eine strukturelle. Und so haben wir, ich sage jetzt wir, so hat die Kindernothilfe ja ganz unterschiedliche Themen, Regionen und Intentionen auch damit umzugehen und je nach Möglichkeit, Zeit und Kapazitäten auch von mir gehe ich manchmal mit auf Reisen oder versuche Spenden, Gelder zu akquirieren. Also das sind sehr unterschiedliche Formen von Hilfe und von Mithilfe und von Aufmerksamkeitslenkung.
Ja, da hilft die Prominenz dann eben. Ne?
Absolut, und Das ist auch gut so.
Ja, das machen Sie zusätzlich noch zu dem, wie Sie Ihr Leben sowieso schon als sehr fordernd und zerrissen durchaus geschildert haben. Also das kommt dann da ja noch dazu. Wenn man so Bilder sieht von Prominenten in Krisenländern, dann finde ich das manchmal so ein bisschen irritierend. Wie treffen Sie da eigentlich den richtigen Ton vor Ort? Das ist ja durchaus, stelle ich mir schwierig vor.
Ja, und ich kann auch nur da sagen, am Anfang war das für mich ganz, da war ich tatsächlich manchmal auch sehr alleingelassen für mich in dem Moment, weil ich auch nicht wusste, mit welcher inneren Offenheit kommen auch die Menschen auf mich zu? Also unabhängig davon, was meine Intention ist oder wie ich meine Hilfe hier definiere oder auch praktiziere oder zumindest das Angebot gebe. Die ganz simple Mensch-zu-Mensch-Begegnung, die haben keine Ahnung, wer ich bin. Und das ist eigentlich ein total interessanter Moment, diesen Menschen, die dann in Not sind oder auch den Kindern, je nachdem wie alt sie sind. Es gibt da auch eine innere Wahrheit, wie immer, wenn zwei Menschen aufeinandertreffen, wo man sehr genau ein Gespür dafür entwickelt, ob jemand authentisch ist, ob jemand in Not ist, ob jemand Angst hat, ob jemand neugierig ist.
Also Sie mussten auch erst lernen, da authentisch zu sein in solchen Situationen?
Nee, ich habe nicht lernen müssen, authentisch zu sein, sondern ich habe lernen müssen, aus dem Authentischen heraus mir die Stimme auch geben zu können, auch meine Unsicherheiten geben zu dürfen, die es braucht, um aus einer Begegnung eine echte Begegnung zu machen. Egal unter welchem Stichwort das Ganze dann stattfindet und warum eine Reise stattfindet und mit welchem Medienecho und mit welchem hoffentlichen späteren Spendensegen sowas dann noch mit begleitet wird. Aber die Begegnung, die reine Begegnung von Mensch zu Mensch irgendwo auf dem Acker in Äthiopien, in der Dürre, in der Hitze, das sind Momente, die sind so pur und so wahr. Und die sind tatsächlich kaum zu beschreiben, wenn man dann wieder zurückkommt in den Alltag. Und am Anfang hat es mich wahnsinnig geschleudert, streckenweise. Und es hat echt gebraucht, bis ich da wieder anschlussfähig war, bis ich da auch wieder so darüber erzählen konnte, dass man auch das authentisch miterleben kann. Das sind Welten, ich erinnere mich tatsächlich da in Äthiopien, da waren wir bei einem Nomadenstamm. Und die Menschen leben in Strukturen und in einem Alltag, der ist so wahnsinnig weit weg von dem, was wir erleben und was für uns normal ist, dass ich echt Mühe hatte, das zu erzählen und gleichermaßen auch das nicht zu bewerten oder dem einfach auch die Würde zu geben, die es hat, weil die hat es, ja. Eine Situation, die man innerlich nicht wirklich vorbereiten kann und mit der man manchmal auch überfordert ist. Und mit dieser Überforderung umzugehen, ist auch ein Teil der Erfahrung in diesen vielen Reisen, die ich gemacht habe mit der Kindernothilfe. Man kann sich nicht den Hut aufsetzen, um dahin zu kommen und zu wissen, ja gut, in 5 Jahren, weiß ich nicht, habe ich das vergessen? Das habe ich nie vergessen. Das sind die Momente, die in mir ganz, ganz eigenes Leben leben und mit denen ich auch ganz still umgehe.
Natalia Wörner, wir kennen Sie als Schauspielerin. Vor einigen Jahren haben Sie aber ein Buch geschrieben mit dem Titel Heimatlust und dem Thema Heimat. Mhm. Und jetzt haben wir Sie ganz viel über Reisen und Koffer auf und Koffer zusagen und erzählen hören. Gibt es da ein Bedürfnis, da was zu klären, was Heimat für Sie ist?
Ich denke ja. Also mit Sicherheit.
Was ist Heimat für Sie?
Naja, jetzt schließt sich das Gespräch in einer sehr schönen Form ab, weil vorhin beschrieben, diese vielen Schulwechsel, diese Suche, dieses auch Getriebensein streckenweise, ja, diese Suchbewegung in meinem Beruf. Ich glaube, dass es tatsächlich eine große Versöhnung gab innerlich vor ein paar Jahren mit mir, mit meiner geografischen Heimat, mit der Heimat im Schwabenland.
Damals Schwäbische auch wieder vom Anfang.
Und das wiederum hatte tatsächlich auch mit dieser Arbeit zu tun. Also diese beiden Kinofilme, die wir da machten, die wir ja im Süddeutschland auch drehten, haben mich auf eine ganz interessante Reise geführt. Und da landete ich in der Heimat. Und das war sehr schön. Das hatte auch was sehr Versöhnliches, ja. Und insofern hat es einen Grund, dass gerade das mein erstes Buch war, das sich um Heimat bemüht und um eine geografische, aber natürlich auch eine innere Heimat sich umrankt. Und diese Suche, die wahrscheinlich viele Menschen haben, irgendwie zumindest mal streckenweise an der Hand nimmt.
Natalia Wörner, Dankeschön für dieses hochdeutsche Interview.
Vielen Dank, dass ich hier sein konnte. Ja, Dankeschön und viel Spaß heute beim Fernsehschauen.
Genau, der Hinweis, 20:15 Uhr im ZDF, Wahrheit oder Lüge.